Ich möchte mit uns zunächst einen Text lesen aus dem Titusbrief. Titus Kapitel 3. Wer die Bibel zur Hand hat. Titus Kapitel 3. Und zwar möchte ich hier die Verse 1 bis 7 lesen. Titus 3, die Verse 1 bis 7. Der Apostel Paulus schreibt hier an Titus und er sagt hier in Kapitel 3: Erinnere sie, dass sie den Regierungen und Gewalten untertan seien, gehorsam zu jedem guten Werk bereit, niemand lästern, nicht hadern, gelinde seien, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen irre, dienten den Lüsten und mancherlei Begierden, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit uns gerettet, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. So viel aus dem Titusbrief. Und was uns heute begegnet, was uns auch schon im Psalm 34 begegnet ist bei der vorigen Lesung, das ist Freundlichkeit. Und deswegen heißt auch das Thema der heutigen Predigt wahre Freundlichkeit. Und es ist hochinteressant, wenn man sich einmal ein bisschen mit Freundlichkeit auseinandersetzt. Das ist nämlich auch in der Welt oder in der Gesellschaft allgemein bekannt. Und ich habe da eine Studie entdeckt mit der Überschrift Freundliche Menschen leben länger. Freundliche Menschen leben länger. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Jahr 2003 veröffentlichte Studie aus den USA. Und aus dieser Studie, da geht hervor, dass Feindseligkeit gegenüber Mitmenschen zu höherem Herzinfarktrisiko führt. Und das mehr als zum Beispiel, wenn man Fettleibigkeit hat oder Rauchen oder hohe Blutfettwerte. Der Studie nach ist der Stress, den die Betroffenen gegenüber ihren Mitmenschen aufbauen, der bedeutendste Risikofaktor für Herzrhythmusstörungen oder schädliche hormonelle Reaktionen. Die Forscher um Raymond Niura haben 774 ältere Männer über einen Zeitraum von 3 Jahren beobachtet. Und dabei stellten die Psychologen fest, dass die Versuchspersonen, die durch einen Fragebogen als feindselige Menschen eingestuft wurden, in dieser Zeit eine Erkrankung der Herzgefäße bekamen. Also schon interessant, was in Bezug auf Hass oder auf Freundlichkeit in Verbindung gebracht wird, was tatsächlich wissenschaftlich auf diese Weise nachgewiesen werden konnte. Nun, in unserer heutigen Predigt soll es nicht darum gehen, dass wir ein möglichst langes und angenehmes Leben haben, nur weil wir vielleicht freundlicher sind oder nicht. Es soll hierbei auch keineswegs um irgendwelche psychologische Beeinflussung gehen. Nein, dahin möchten wir uns nicht ausrichten. Sondern wir wollen uns heute Morgen ein wenig mit dem Thema Freundlichkeit befassen. Nämlich mit einer Eigenschaft, die von Gott selbst hervorgeht. Und das müssen wir wissen, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Freundlichkeit geht aus Gott hervor. Freundlichkeit ist eine Eigenschaft, welche aus Gottes Wesen hervorgeht. Eine Eigenschaft, die sich auch erstaunlicherweise sehr positiv auf den Menschen auswirkt. Ja, das ist tatsächlich so, wie wir das anhand der Studie vorhin gehört haben. Ja, und manchmal, da braucht ja auch nur mal der Wetterbericht etwas schöner sein oder tatsächlich dann schönes Wetter eintreffen. Vielleicht nicht so heiß wie heute, aber die Menschen sind im Allgemeinen schon ein bisschen freundlicher, wenn auch mal die Sonne scheint und es nicht fortwährend neblig ist oder regnet oder kalt ist. Doch wir wollen auch hier nicht an oberflächlicher Freundlichkeit stehen bleiben. Wir richten uns nicht nach dem Wetter aus, sondern wir wollen etwas tiefer gehen. Wir wollen wahre Freundlichkeit erkennen, welche sich nicht vom Wetter oder von der guten Laune der Menschen abhängig weist, sondern wir wollen weitergehen. Und hierzu müssen wir zunächst auf den Ursprung der wahren Freundlichkeit zu sprechen kommen. Und Frage, wo finden wir den Ursprung der wahren Freundlichkeit? Ich habe es eigentlich vorhin schon erwähnt. Wahre Freundlichkeit hat ihren Ursprung nirgends anders als bei dem lebendigen Gott selbst. Deshalb der erste Punkt, Gottes Freundlichkeit. Gottes Freundlichkeit. Was wissen wir von dem Herrn, unserem Gott? Kennst du deinen Herrn und Gott? Kennst du ihn wirklich? Kennst du sein Wesen? Kennst du seine wunderbaren Eigenschaften? Ja, liebe Geschwister, wir müssen unseren Herrn und Gott immer mehr kennenlernen. Und ich bin mir völlig darüber bewusst, auch ich selber, dass ich Gott bei weitem noch nicht in seinem völligen Ausmaß kenne. Vielleicht müssen wir uns manchmal mehr zum Gebet machen, so wie es auch in diesem Liedvers heißt, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Aber wenn wir dieses Wort, wenn wir dieses Buch beiseite legen, wenn wir nicht unter Predigten kommen, wenn wir nicht unter die Verkündigung des Wortes kommen, wenn wir nicht in die stille Zeit gehen, wenn wir nicht das Wort Gottes lesen, dann wirst du den lebendigen Gott nie in seiner Fülle kennenlernen. Auch ich nicht. Gott offenbart sich uns in seinem Wort, natürlich auch in der Schöpfung und in seinem Sohn Jesus Christus. Aber wir erfahren eben von dem Sohn Jesus Christus vordringlich aus dem Wort. In der Schöpfung können wir ein Stück weit wahrnehmen, in allen den wunderbaren Dingen, die er geschaffen hat. Aber wir müssen ins Wort hineingehen. Und aus dem Wort auch Erfahrungen sammeln mit dem lebendigen Gott. Wie er sich verhält, wenn wir ihm gegenüber gehorsam sind, ob wir sein Wort befolgen und wie er sich dann auch dazu stellt, weil der Herr Jesus sagt, ihr seid meine Freunde und er stellt sich zu dir und zu mir, wenn wir das tun, was ihr sagt. Und da ist es so, dass sich Gott ja nicht selbst verleugnet. Er wird sich dazu stellen, wenn wir das tun wollen oder das zur Ausführung bringen, was er sagt. Wie heißt es bereits in den Psalmen von dem Herrn, unserem Gott? Wir haben ja wunderbare Psalmen oder auch im Alten Testament wunderbare Bibelstellen, zum Beispiel auch in 1. Chronika 16,34. Der König David ließ durch Asaf und seine Brüder ein Lob- und Danklied dem lebendigen Gott singen. Den Gott, an den wir auch glauben, das ist dein und mein Herr. Und in 1. Chronika 16,34, da heißt es, danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Gnade währet ewiglich. Wunderbar zu wissen, der Herr ist freundlich. Auch Psalm 34 ruft uns dazu auf in Vers 9, wir haben es gehört, Michael hat es uns vorgelesen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket und sehet. David zeigt uns hier auf, man kann es direkt mit seinen Sinnen erfassen. Schmecke es, sehe es, wie freundlich der Herr ist. Ja, man kann es erfahren. Eigentlich braucht es hierzu nichts Großartiges. Um diesen Vers mehr darzustellen, da hatten wir einmal die Idee, ich habe es leider nicht nach vorne genommen, wir haben hinten im Schrank viele Tassen stehen. Da steht auf jeder Tasse der Vers Psalm 34, Vers 9 drauf. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Mit dieser Tasse grüßen wir andere Leute, gebe ich manchmal an Missionare oder an Gäste weiter. Und wenn man dann mal überlegt, wenn man solch eine Tasse füllt, egal ob man da Milch reintut, oder ob man Saft reintut, ob man Wasser reintut oder ob man Tee reintut. Und wenn man dann einen Schluck nimmt, dann kann ich jedes Mal sehen auf dieser Tasse, jawohl, Ich kann es sehen und schmecken. Der Herr ist freundlich, weil es kommt alles von ihm. Alles ist von ihm und alles ist durch ihn. Also es braucht zunächst gar nichts Großartiges, zu sehen und zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Das brauchen wir nicht nur bei so einer Tasse, die bei uns von der Gemeinde ausgeht. Jeden Tag, wo du was zu Hause auf dem Teller hast oder wo du was aus dem Glas oder aus der Tasse trinkst, egal, oder aus der Flasche. Der Herr ist freundlich. Alles kommt von ihm. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Bei David ging natürlich dieser Vers noch viel tiefer. David, der musste durch viele, viele Tiefen seines Lebens hindurch. Diesen Psalm hat er geschrieben, als er verfolgt wurde von Saul. Aber er durfte es auch ganz persönlich als der Gesalbte Gottes erleben. Der Herr stellt sich zu mir und er ist freundlich. Und ich darf es erfahren. Gott, der Herr, ist da. David wusste es, der Herr, der bringt mich durch. Und der Herr, er bewahrt mich. Und er versorgt mich. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Vielleicht müssen wir das in kommender Zeit auch mehr tun. Wir wissen nicht, wie sich die Zeit entwickeln wird, wo alles so momentan in der Schwebe ist. Wohl dem Menschen, der ihm vertraut. Wohl, wenn wir ihm vertrauen. Er wird uns versorgen, er wird uns durchbringen, er wird uns bewahren. Vielleicht wären wir ihm gegenüber manches Mal viel dankbarer, wenn wir weniger hätten oder wenn wir manches Mal in Bedrängnis wären. Dann würden wir ihn vielleicht uns noch viel mehr an ihn klammern. Bereits die ersten Menschen, die der Herr erschaffen hat, konnten es erfahren. Der Mann und seine Männin, wie es anfangs genannt wird in der Heiligen Schrift. Nicht wird nicht zu Adam und Eva gesagt, sondern es wird vom Mann und seiner Männin geredet. Nachher erst Adam und Eva genannt. War Gott der Herr nicht auch zu ihnen schon freundlich? Doch, ganz bestimmt. Da bildet Gott der Herr den Menschen und setzt ihn in den Garten Eden. Und lässt ihn buchstäblich in paradiesischen Zuständen leben. So freundlich ist Gott. Macht ein Geschöpf, der Mensch, als ein extra Schöpfungsakt und setzt ihn in seine Schöpfung hinein, in den Garten Eden. Alles war vorhanden, alles, was wir uns vielleicht heute nur erträumen können. Ein wundervolles Leben, das Gott seinem Menschen gegeben hat, den er erschaffen hat. Beste Versorgung, alles vom Feinsten und das ohne mühevolle Arbeit, ohne Schweiß, ohne Dorn und Disteln, ohne Krankheit, ohne Hass, ohne Neid, ohne Zeitdruck und ohne Stress. Das haben die ersten Menschen nicht gekannt, was wir heute für Dinge mit uns rumschleppen müssen. Alles stand dem Menschen im Garten Eden zur Verfügung. Und ihr wisst es, der Mensch sollte nur ein Gebot befolgen. Lass deine Finger weg von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Doch genau weil das, gerade dieser eine Baum verboten war, war es für den Menschen auch scheinbar sehr verlockend und interessant, sich zu diesem Baum hinzubewegen. Und der Teufel hat ja den Menschen verführt, er nimmt doch und isst von diesem Baum, so dass der Mensch Gottes Gebote übertreten hat und in Sünde gefallen ist. Unter deren Folgen die ganze Menschheit bis zum heutigen Tag leidet. 6500 Jahre circa Menschheit. Leidet bis heute an dem Sündenfall. Das ist gewaltig. Doch was hatte der Gott, der Herr, mit dem Menschen getan, mit dem Mann und der Männin? Hatte er zu ihnen gesagt, jetzt will ich nie mehr etwas mit euch zu tun haben, hinweg mit euch? Nein, das hat Gott nicht getan. Die Trennung, die war zwar da, doch Gott, der Herr, hat in seiner Güte und Freundlichkeit für den Menschen wiederum einen Weg geschaffen, wie die Sünde bedeckt werden konnte, so dass wieder Gemeinschaft mit ihm, dem heiligen und lebendigen Gott, möglich war. Wunderbar. Doch auf der anderen Seite hat die Sünde natürlich bis zum heutigen Tag extreme Folgen gehabt. Und bitte denken auch wir daran, Sünde ist meistens nicht ohne Folgen. Gott, der Herr, der schafft bis zum heutigen Tag einen Weg, wie Sünde wieder ausgeräumt und vergeben werden kann. Aber Sünde hat ihre Folgen und da müssen wir Angst davor haben. Da müssen wir uns davor fürchten vor der Sünde. Vor allen Dingen vor den Folgen der Sünde. Und wenn wir an den Sündenfall denken, das hat katastrophale Auswirkungen gehabt. Katastrophal. Wir wissen, dass alles, was wir heute an Krankheit, an Leid, an Katastrophen, an Kriminalität, an Kriegen, all diese Dinge, mit denen wir heute zu tun und zu kämpfen haben, dass dies alles aus diesem einen Sündenfall hervorgegangen ist. Und wir wissen auch, dass der Mensch später noch mehr entartet ist infolge des Sündenfalles zur Zeit Noahs. Katastrophale Zustände. Es war so schlimm, dass der Mensch überhaupt gar nicht mehr bereit war, auf Gott zu hören. Und Gott dann doch am Ende sagen musste, jetzt kann ich mit der Mehrheit der Menschen so gut wie nichts mehr anfangen. Es war ja bereits damals so, wie wir das heute fast in unserer Gesellschaft tagtäglich beobachten können. Schauen wir doch mal rein. Die waren damals bereits so beschäftigt wie wir heute. Sie waren ständig am Kaufen und am Verkaufen. Das hat ihr Herz bewegt. Sie wurden von Habsucht getrieben, die Menschen. Dabei hatte der Immobilienmarkt ihr Herz getrieben. Sie bauten und bauten und bauten. Und natürlich war auch keine Zeit, weil man sehr beschäftigt war, auch immer wieder den richtigen Partner zu finden, wenn man wieder den einen verlassen hat. Sie freiten und ließen sich freien Partnerschaftsinstitute. Vielleicht gab es das damals auch schon. Jedenfalls heute schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Das ist ein Wahnsinn, wenn man das sieht. Der Herr Jesus, der warnt uns heute in den Endzeitkapiteln, in den Evangelien, dass es vor seiner Wiederkunft genauso sein wird wie zu den Zeiten Noahs. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht damit hineingerissen werden und weggespült werden. Gott konnte damals nicht mehr viel mit der Menschheit anfangen. Und heute ist es zunehmend ähnlicher. Und da bleibt Gott am Ende nur noch das Gericht. Damals war es so, dass beinahe alle durch die Flut dahingerafft wurden. Vorher hatten alle darüber gelacht. Ja, der Noah, der predigt die ganze Zeit, lass dich versöhnen mit Gott, komm zurück, tue Buße, kehr um. Alle hatten darüber gelacht. Ja, vielleicht wird auch über dich und mich heute gelächelt, dass du in so eine kleine Zwirnitzer Straße in die Gemeinde hier gehst, zu den Baptisten hier, an Jesus glaubst. Doch als die große Flut kam, hörte alles Lachen auf. Da wäre mancher noch umgekehrt, aber es war keine Zeit mehr. Es kam plötzlich in einem Augenblick. Da war nur noch Heulen und Zähneklappern und alle wurden hinweggerafft. Fragen sich vielleicht manche, wo war denn da Gottes Freundlichkeit zu finden? Wir sind ja beim Thema Freundlichkeit. Es war nicht so, dass Gott nicht mehr freundlich gewesen wäre. Aber Gott ist auch heilig und er ist auch gerecht, das muss man auch sehen. Und Gott war freundlich. Er hat die Menschen vorgewarnt. Und er war freundlich, so freundlich, dass er 8 Menschen hindurchgebracht hatte, durch die Sündflut hindurch. Gott hat in seiner Freundlichkeit 8 Menschen durch die Sündflut gebracht, welche auf ihn hörten und auf ihn vertrauten. Wohl dem, der auf ihn traut. Ja, sie konnten es live erleben, was David im Psalm 34, Vers 9 sagt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wohl dem, der in der Arche drin ist. Frage: Worin begegnet uns Gott heute in seiner Freundlichkeit? Ja, natürlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wir dürfen uns in seiner Schöpfung bedienen. Wir dürfen uns hier auch mit Essen und Trinken bedienen. Wir dürfen alles aus seiner gnädigen Hand nehmen. Das ist Freundlichkeit. Doch das Größte und das Wichtigste, worin wir heute Gottes Freundlichkeit sehen und auch weiterhin erkennen bis zum heutigen Tag, das ist die Erlösung in Jesus Christus. Und Gott sagt bis heute zu jedem Menschen, stell dir vor, trotzdem, dass du, lieber Mensch, völlig daneben bist und mich bisher nicht gesucht hast, mich, den lebendigen Gott, trotzdem, dass du unverständlich bist, trotzdem, dass du ungehorsam bist, trotzdem, du in deinen Lüsten und Begierden wandelst, trotzdem, dass du mit anderen Menschen verhasst bist, trotzdem, dass du in Bosheit, Neid und Streit einhergehst, trotzdem, dass du in Habsucht einhergehst, trotzdem, dass du selbstgerecht, egoistisch und rechthaberisch bist und so weiter. Trotz allem dem und noch vielem mehr, trotz allem kommt dir Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe entgegen. Das ist gewaltig, liebe Geschwister. Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist bis zum heutigen Tag vorhanden. Bis zum heutigen Tag dürfen Menschen zu ihm kommen. Und zwar erscheint die Freundlichkeit und Menschenliebe in dem Sohn des lebendigen Gottes. Menschen können mit Gott versöhnt werden durch Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und das steht genau hier in Titus 3, Vers 4 und 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Kostbar. Gott ist freundlich und er ist ein Menschenlieber. Er liebt die Menschen. Es geht kein Mensch über die Erde, der nicht von Gott geliebt werde. Habe ich mal bei einem Missionar hinten auf dem Auto draufstehen sehen. Sehr nachahmenswerte Aufkleber. Es geht kein Mensch über die Erde, der nicht von Gott geliebt ist. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, also nach unseren Anstrengungen, sondern nach seiner Barmherzigkeit uns gerettet. Hoffentlich kann das jeder von uns sagen, der hier drin ist, dass Gott ihn gerettet hat, nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das heißt, indem wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und wer an den Herrn Jesus glaubt, wer sich zu ihm bekehrt hat, bei dem ist es geschehen, was hier in Vers 6 steht, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat, den Heiligen Geist, reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Liebe Geschwister, merken wir uns, Gott ist freundlich. Bis zum heutigen Tag stellt er sich jedem Menschen freundlich. Wenn er das nicht wäre, dann hätten auch wir niemals in Gemeinschaft mit ihm treten können. Denn er hat uns ja nicht errettet, weil wir so gut wären oder weil wir so ein super Leben geführt haben vor unserer Bekehrung. Ja, der strengt sich so an, den nehme ich, sagt der Herr, nein. Sondern allein aufgrund seiner Freundlichkeit und seiner Barmherzigkeit, auf das niemand sich rühme. Denn wie hat es denn vorher in deinem und meinem Leben ausgeschaut? Hoffentlich sieht es jetzt nicht mehr so aus. Titus 3, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, sagt Paulus, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten den Lüsten und mancherlei Begierden, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ja, man meint, das ist ja hart ausgedrückt. Aber überleg mal genau, wie es vorher in deinem Herzen ausgesehen hat und wie es vielleicht heute auch noch teilweise aussieht. Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das ist vom tiefsten Abgrund, vom Teufel. Aber so soll es bei Kindern Gottes nicht mehr aussehen. Hoffentlich sind diese Dinge bei uns heute nicht mehr zu finden. Und wenn sie wieder auftauchen, dass wir schnell wieder wegbringen. Hinweg ins Kreuz, Reinigung durch das Blut Jesu. Denn nun glauben wir an den lebendigen und heiligen Gott. Durch den Sohn des lebendigen Gottes sind wir doch ans Licht gekommen. Wir sind doch nicht mehr in der Finsternis. Wir haben uns zu ihm bekehrt. Wir sind sein Eigentum geworden. Darum müssen nun auch die Werke der Finsternis von uns weichen. Sie müssen ausgeräumt werden. Weg damit! An dieser Stelle noch eine wichtige Anmerkung zur Freundlichkeit Gottes. Ist Gott nur freundlich, wenn er mal gut aufgelegt ist oder wenn die Sonne scheint? Ist Gott launisch? Nein. Wir müssen bei Gott immer eine waagrechte, eine horizontale sehen. Wir dürfen gar nicht es überhaupt erwähnen, dass Gott launisch sein könnte. Nein, er ist niemals launisch. Denn bei ihm ist nicht einmal ein Schatten noch ein Wechsel von Licht, wie es Jakobus uns sagt. Immer gleich, immer sauber, rein, gerade. Da gibt es keine Unterscheidung. Und wenn wir das Leben unseres Herrn Jesus ansehen, dann erkennen wir, dass seine Freundlichkeit auch nicht oberflächlich war. Er war auch nicht gerade mal gut aufgelegt, wenn die Sonne gescheint hat, oder war dann freundlich wie die Ungläubigen. Nein, seine Freundlichkeit, die hatte großen Tiefgang. Und das muss bei uns auch Tiefgang haben. Sein Leben war ja fast nur von Leid geprägt, wenn man mal das ansieht, von seiner Geburt bis zur Kreuzigung. Der Jesus hat es in seinem ganzen Leben mit Leid zu tun gehabt, mit Leiden, mit Krankheiten, die er mit anderen oder getragen hat für andere. Und doch ging er den Menschen all seiner Freundlichkeit nach, in der Freundlichkeit Gottes. Er ist der selber Gott. In seiner Freundlichkeit zu dir und zu mir brachte ihn seine Freundlichkeit zu dir und zu mir brachte ihn sogar hinaus vor die Tore Jerusalems unter Schmach und Schande, unter Schlägen und Verspottungen das Kreuz tragend. Und seine Freundlichkeit, die machte selbst an Golgatha nicht Halt. Nein, dort ließ er sich um seiner Freundlichkeit willen unter elenden Qualen die Hände und Füße durchbohren und seinen Leib ans Kreuz nageln. Einen Leib ans Kreuz nageln. Festheften lassen, kann man sich gar nicht vorstellen. Seine Freundlichkeit für dich und für mich, die hielt stand. Selbst noch am Kreuz, bis er rief, es ist vollbracht. Telestai, was heißt, es ist bezahlt. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Jesus Christus. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Was steckt eigentlich alles in Freundlichkeit? Was ist freundlich? Das ist unser zweiter Punkt. Was ist freundlich? Allgemein denken wir bei Freundlichkeit vielleicht zuerst an Nettigkeit. So allgemein, so in der Gesellschaft, bei Begegnungen Nettigkeit. Ach, der war jetzt aber nett. Oder wenn jemand zuvorkommend ist. Ah, der hat mich jetzt aber edel bedient hier. Freundlichkeit ist allgemein eine entgegenkommende Art. Ist schon was Feines. Freundlichkeit wirkt letztendlich anziehend. Ja, man fühlt sich unter freundlichen Bedingungen auch eher angenommen. Auch in einer Gemeinde wie hier fühlt man sich eher wohl und angenommen, wenn Freundlichkeit vorherrschend ist. Vielleicht auch beim Pastor, auch wichtig. Ja, Freundlichkeit schafft Zugang aufeinander und fördert auch Beziehungen. Das ist eine Tatsache. Freundlichkeit hat auch etwas mit Wärme und mit Liebe zu tun. Und dass Freundlichkeit auch bei der Welt bekannt ist, das ist nichts Neues. Ich denke, ihr kennt euch da schon auch aus, was da heute alles im Verkauf und Geschäftsbereich zur Anwendung kommt. Und dass der Verkaufs- und Geschäftsbereich, auch der Dienstleistungsbereich, längst erkannt hat, welch eine enorme Auswirkung Freundlichkeit hat. Das haben viele Betriebe und Manager erkannt. In einem Bericht aus Marketing und Management habe ich aus dem Internet entnommen, worin es heißt, Freundlichkeit kostet nichts und bringt viel ein. Also man denkt hier an das Geschäft. Freundlichkeit kostet nichts und bringt viel ein. Und dann war die Frage, gehen Sie gerne dort zum Einkaufen, wo Sie freundliche Menschen bedienen? Fast jeder Mensch geht lieber mit Menschen um, die freundlich sind. Und dann hieß es dort weiter, in China gibt es ein Sprichwort, das folgendermaßen lautet, ein Mann, der nicht lächeln kann, soll keinen Laden aufmachen. Ja, und wo kann man Freundlichkeit hautnah spüren? So hieß es in diesem Bericht weiter, beim Sprechen, am Telefon, am Empfang, in persönlichen Gesprächen, bei Reklamationen, in jedem Brief, der das Haus verlässt, jede E-Mail, jedes Fax, auf dem Anrufbeantworter, in den Formulierungen, in den schriftlichen Angeboten, im Umgang der Mitarbeiter untereinander, auf der Webseite eines Unternehmens, je nach Art, Gestaltung oder Art des Schreibstils, Einsatz von Bildern oder Benutzerfreundlichkeit, im Umgang mit Journalisten. Freundlichkeit kann man spüren, heißt es weiterhin, wenn man ein Unternehmen betritt, zum Beispiel in der Art der Einrichtung, ja, auch mit Farben, oder wie ein Besucher geleitet wird, wie mir als Mensch und nicht als Kunde begegnet wird. Weiter heißt es in dem Bericht, Freundlichkeit ist etwas, das man lernen kann. Es ist eine innere Einstellung dem anderen Menschen gegenüber, ob das ein Kunde ist oder nicht. Sicherlich fällt es auch manchmal schwer, das Gute des heutigen Tages bewusst werden zu lassen, doch bei Sonnenschein gute Laune zu haben, das ist keine Kunst. Insgesamt heißt es dann in diesem Bericht, Freundlichkeit und Verbindlichkeit, zwei Faktoren für den sicheren Gewinn von Kunden, ganz egal in welcher Branche sie nach Kunden Ausschau halten. Es ist also schon sehr erstaunlich, wie viel heute im Verkauf und in der Geschäftswelt auf Freundlichkeit gesetzt wird. Man sieht eben, dass man mit Unfreundlichkeit viel weniger erreichen kann. Deshalb versucht man, Freundlichkeit einzuüben, und wenn es mit Psychologen ist. Und Freundlichkeit wird hierbei vielmehr als ein psychologischer Trick angewendet oder als ein Mittel zum Zweck. Vielleicht auch, wenn es im Herzen ganz, ganz anders aussieht. Freundlichkeit ist im Geschäftsbereich zuerst eine reine Pflichterfüllung heutzutage. Und vielleicht ist mancher, der in solchen Geschäften tätig ist, froh, wenn er zu Hause sein kann und seine ganze Maske wieder ablegen kann. Denn dass mit Unfreundlichkeit nicht viel zu erreichen ist, das ist in der Welt längst bekannt. Wie wird eigentlich Unfreundlichkeit? Ich denke, das hat auch schon jeder von uns erfahren. Unfreundlichkeit wirkt überhaupt nicht anziehend, sondern Unfreundlichkeit wirkt abstoßend. Unfreundlichkeit wirkt ablehnend. Unfreundlich wirkt letztendlich kalt, ja auch gleichgültig. Unfreundlichkeit, das steht auch für Interessenlosigkeit. Dennoch ist es sehr interessant, und es ist auch für mich immer wieder sehr interessant, wie auch der natürliche und ungläubige Mensch manches Mal eine sehr freundliche Art hervorbringen kann. Manchmal wundert man sich schon. Bei manchen Menschen könnte man sogar meinen, dass sie sich besser verhalten als wir als Kinder Gottes. Jedoch sehen wir allerdings nicht in die Herzen der Menschen. Und wir sehen auch nicht jede Lebenssituation. Deswegen müssen wir auch da vorsichtig sein. Bei den einen liegt die Freundlichkeit ein Stück weit in der Mentalität, also ich spreche jetzt von Ungläubigen. Andere sind nur aus Geschäftssinn freundlich. Andere üben ihre Freundlichkeit eben nur in den familiären oder verwandtschaftlichen Beziehungen aus. Wieder andere üben ihre Freundlichkeit aus religiösen Gründen. Ja, auch ein Moslem oder ein Buddhist, der kann dir sehr, sehr freundlich begegnen. Aus religiösen Gründen. Wie dem auch sei. Wir wollen uns nicht über andere Menschen stellen. Wir sehen auch nicht in die Herzen. Wir wissen nur das, was die Bibel sagt und wie auch diese Menschen vor Gott aussehen. Und die Bibel sagt, dass der natürliche Mensch von sich selbst aus nichts Gutes hervorbringen kann. Trotz aller Anstrengungen und Bemühungen der Menschen, sagt die Bibel, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, Römer 3, Vers 12. Und da müssen wir feststellen, dass auch trotz aller menschlichen Bemühungen und Freundlichkeit aus eigener Kraft vor Gott immer noch kein Wohlgefallen besteht. Nun, wie sieht es dagegen bei uns als Kinder Gottes aus? Wir wollen ja Freundlichkeit nicht auf psychologische Weise ausüben. Wir wollen Freundlichkeit nicht aus Geschäftssinn ausüben. Wir sind auch nicht religiös. Nein, wir haben eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wir üben keine Religion aus, sondern wir haben eine ganz persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Ich stelle das nicht unter die Rubrik Religionen. Also der dritte und letzte Punkt, die Freundlichkeit der Kinder Gottes. Keineswegs wollen wir uns jetzt an dieser Stelle hervorheben oder uns als die Besseren darstellen. Das möchte ich nicht, nein. Sondern wir wollen kurz einen Blick auf uns werfen, wie es mit unserer Freundlichkeit aussieht. Wer Kinder Gottes kennt, der weiß, dass Kinder Gottes manches Mal auch ganz schön daneben sein können. Und Kinder Gottes, die können sehr, sehr im Fleische wandeln und auch sehr, sehr unfreundlich und eigensinnig sein. Das ist traurig, weil die Bibel sagt, wandle im Geist. Aber viele Kinder wandeln sehr oft im Fleisch, sind nicht freundlich, unfreundlich und eigensinnig. Ja, auch ich möchte mich davon nicht ausklammern. Man staunt darüber, dass es in manchen Gemeinden, ja vielleicht auch bei uns, manches Mal nicht freundlicher zugeht. Denn wir sind doch Leute, die die Eigenschaft Gottes kennen und die auch Gott mal ein ganzes Stück weit kennen oder kennengelernt haben, welche durch die Freundlichkeit Gottes erlöst worden sind. Und die Freundlichkeit Gottes, die ist nicht von Geschäftssinn geprägt, die ist auch nicht von Religiosität geprägt, die ist auch nicht vom Eigensinn geprägt. Die Freundlichkeit Gottes, die ist ohne jeglichen Makel, und die Freundlichkeit Gottes, die geht sogar hin bis zum Tod am Kreuz. Und da müssen wir jetzt schauen, was uns für eine große Freundlichkeit begegnet ist. Wenn jemand überhaupt wissen kann, was Freundlichkeit ist, dann können es das eigentlich letztendlich nur wir als Kinder Gottes wissen, weil uns diese Freundlichkeit widerfahren ist, indem wir an den Herrn Jesus glauben. Und indem wir an den Herrn Jesus glauben, sind wir als seine Zeugen in diese Welt gestellt. Wir dürfen jetzt in dieser Welt seine Freundlichkeit repräsentieren. Ich sag mal so, er hat uns quasi als Repräsentanten seines Hauses auch hier in der Welt gelassen. Es ist nur Frage, was wir repräsentieren. Repräsentieren wir den Herrn oder repräsentieren wir uns selbst? Leben wir aus Gott oder leben wir aus uns selbst, aus unserer eigenen Kraft? Wenn wir den Menschen sagen, dass wir an den Herrn Jesus glauben, dann möchten sie das auch in unserem Verhalten sehen. Sie möchten da etwas an uns sehen. Und wisst ihr eigentlich, dass die Christen von Beginn der Christenheit an mit Freundlichkeit in Verbindung gebracht worden sind? Sehr interessant. Das ist nämlich tatsächlich so. Ursprünglich wurde dies nämlich ein ganzes Stück weit mit der Sprache in Verbindung gebracht. Denn das Wort Freundlichkeit wird im griechischen Urtext Christos geschrieben. Und man braucht hier nur einen einzigen Buchstaben zu verändern, nämlich anstatt dem E ein I einsetzen, dann sind wir schon bei Christus, was für Christus steht. Und diesbezüglich ist es also kein Wunder, dass zu Beginn der Christenheit, oder da in dem Raum, wo noch Griechisch gesprochen wurde, die Christen mit Freundlichkeit verwechselt wurden. Christus und Christus. Doch leider ist es auch manches Mal mit unserer Freundlichkeit nicht so weit her, dass man uns nicht gerade mit Freundlichkeit verwechseln kann. Manche Glaubensgeschwister, die haben auch teilweise gute Ausreden. Ich habe das schon oft gehört, diesen Vers. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Die sagen, wir Kinder Gottes sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Stimmt auch. Ist tatsächlich so. Wir Kinder Gottes sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Aber ich denke, wir sollten solche Aussagen mit Vorsicht genießen. Das könnte auch zugleich heißen, dass du zwar erlöst bist, aber dass der Herr Jesus in deinem Leben nichts bewirken kann. Und das wäre schade. Dabei ist es das Normale, dass sich Charaktere verändern und dass Sünde aus dem Leben verbannt wird, wenn Christus in das Leben kommt, wenn Christus in ein Herz kommt und der Heilige Geist über den Menschen ausgegossen wird. Dann ist es schon das Normale, dass eine Veränderung geschieht. Kann man nicht einfach sagen, wir sind nicht besser. Ja, wir wollen nicht besser sein, das wäre vielleicht ein besserer Ausdruck. Aber im Endeffekt sollte schon eine Lebensveränderung sichtbar werden. Der Herr Jesus hat durch den Heiligen Geist ja ein ganz besonderes Anliegen. Er möchte immer mehr in deinem und meinem Leben offenbar werden. Die Bibel sagt, dass er uns in sein Bild hineingestalten möchte. Und wenn er sich in deinem und meinem Leben offenbaren möchte, dann sollte auch da auch die Freundlichkeit zum Ausdruck kommen. Und zwar echte Freundlichkeit. Eine Freundlichkeit, welche sich nicht auf Selbstdarstellung und Eigenvorteile bezieht. Ja, ich bin mal freundlich, dass ich da und dort vielleicht gut angesehen bin. Nein, so hat es Gott nicht gemeint. Auch Kinder Gottes können noch viel vortäuschen und herumheucheln. Ja, vielleicht sogar in der Gemeinde sogar. Vielleicht muss sich auch manch einer sogar zwingen, in der Gemeinde freundlich zu sein. Und nachher kann er wieder anders sein, wenn er wieder draußen ist. Das ist aber kein echtes Christsein, das ist Murks. Das ist kein Christsein. Wenn wir nicht hier drinnen so transparent sind wie draußen, dann brauchen wir nicht in die Gemeinde gehen. Das ist ein Armutszeugnis für ein Kind Gottes. Das zeugt nicht von dem Reichtum Jesu Christi, das er dir und mir zukommen lassen hat. Wenn wir versuchen, in der Gemeinde freundlicher zu sein wie draußen. Vielleicht verhält es sich etwa so wie bei der Mutter innerhalb einer Familie. Eine Mutter entwickelte die Gewohnheit, zu Hause mürrisch zu sein und sich ständig zu beschweren. Außer Haus, da war sie ein heller Sonnenschein. Eines Abends, nachdem sie besonders reizbar gewesen war, hörte sie ihre Tochter im Zimmer beten. Und die Tochter betete: Lieber Gott, mache, dass Mama zu uns genauso freundlich wie zu den Leuten draußen ist, die sie immer besucht. Die Mutter hörte das Gebet und fand es noch recht lustig. Somit erzählte sie es auch später ihrem Mann. Doch der Mann, der schaute dann seine Frau ganz ernstlich an und sagte: Du behandelst uns nicht mit derselben Höflichkeit und Freundlichkeit, die du im Umgang mit Geschäftsleuten und deinen anderen Freunden zeigst. Und dieses Ereignis war ein Wendepunkt im Leben dieser Mutter. Sie hat jetzt die Waage ausgeglichen, hat versucht, überall gleich freundlich zu sein. Und das ist auch für uns entscheidend. Es ist nicht entscheidend, ob wir hier in der Gemeinde nur freundlich sind, sondern wir sollen an allen Orten freundlich sein, wo wir uns bewegen. Damit sich die Freundlichkeit Jesu durch uns offenbaren kann, an jedem Orte, wo wir sind. Die Schrift sagt sogar, dass sein Geruch an jedem Orte offenbar wird. Es kommt eben auch viel darauf an, ob wir wirklich mit ihm leben, ob wir mit ihm verbunden sind und ob wir aus seiner Fülle schöpfen. Wir hatten es ja jetzt letzten Sonntag, hatten uns mit dem Thema befasst, Frucht bringen, der Weinstock und die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Wenn wir es auch nur eine Stunde versuchen, ohne ihn, nicht von ihm her zu leben, dann da kommt nichts Gescheites dabei heraus. Und Freundlichkeit ist schließlich eine Frucht, die aus dem geistlichen Leben hervorgehen soll. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das wissen wir aus dem Galaterbrief. Sehr bekannt, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Schlagen wir doch diese Stelle mal auf zusammen. Galater 5, Vers 22. Ganz wichtig, das ist wahrscheinlich hier so ein Gradmesser, wir haben es auch vorhin schon im Titusbrief gehabt. Aber da können wir sehen, wenn das bei uns vorhanden ist, dann können wir sehen, okay, da kann der Heilige Geist was bei mir bewirken. Wenn das nicht da ist, dann stimmt was nicht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung. In Vers 19 begegnet uns das Gegenteil davon. Das wird hier auch aufgezeigt, das Negativbild. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Auch eine ganze Aufzählung. Welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon vorher gesagt habe, dass die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. braucht nur jeder sich mit diesen zwei Versen auseinandersetzen und sich prüfen, wo er steht, was bei ihm vorhanden ist und was nicht vorhanden ist. Und dann mal diese Sachlage dem Herrn bringen. Vielleicht sind wir manchmal auch dazu geneigt, unfreundlich zu sein, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Da habe ich mich auch schon dabei erwischt. Ich war früher sehr geneigt dabei, den Menschen das Evangelium aller Härte zu sagen, ihnen Sünde aufzuzeigen, ihnen vielleicht auch ein Stück weit das Evangelium um die Ohren herumzuhauen. Ich meine, wenn man das liest von Johannes dem Täufer, der ist auch nicht gerade zimperlich umgegangen. Der hat den Menschen schon die Sünde aufgezeigt. Aber letztendlich, wenn es lieblos ist und wenn man für die Menschen keine Liebe hat und keine freundliche Zuwendung am Ende, dann sollte man auch das lieber bleiben lassen. Schnell meinen wir manchmal als Kinder Gottes, wenn wir das Evangelium rausbringen, wir hätten das Recht, mit Härte zu reagieren. Wenn ein Mensch kein Interesse in dem Augenblick für das Evangelium hat, wenn wir das gerade mal denen sagen wollen, dann weh, weh. Doch es sind Prediger, die es schon bestätigt haben. Freundlichkeit hat mehr Sünder zur Umkehr gebracht als Eifer, Redegewandtheit und Gelehrsamkeit. Da gab es schon wunderbare Erfahrungen. Freundlichkeit hat mehr Sünder zur Umkehr gebracht als Eifer, Redegewandtheit und Gelehrsamkeit. Also auch da müssen wir zusehen, dass wir den Menschen wirklich mit Freundlichkeit das Evangelium bringen. Das heißt natürlich nicht, alles unter den Tisch zu wischen, Sünden oder dass man gar nichts aufzeigen darf, doch, aber nach Möglichkeit in Verbundenheit mit Freundlichkeit. Ja, und wir wissen auch, ungläubige Menschen können freundlich sein. Doch bei uns als den Kindern Gottes, bei Menschen, die den Heiligen Geist haben, muss die Freundlichkeit tiefer gehen. Unsere Freundlichkeit, die muss einfach weiterreichen. Und das geht eben nur in einer engen Verbindung zu unserem Herrn. Und wir dürfen die Freundlichkeit und die Liebe Gottes wirklich mit Haut und Haar schmecken und erfahren, dass Gott da ist. Wir dürfen es erfahren, was es heißt, echte und wahre Freundlichkeit zu erfahren. Natürlich dürfen wir auch das Gericht und die Strafe Gottes nicht verschweigen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und da wird auch nicht durch Freundlichkeit einfach alles verwischt. Sondern Gott ist heilig und er ist auch ein Gott des Gerichtes. Das darf man niemals verschweigen. Doch wenn wir den Menschen nur mit Härte begegnen, dann werden sie sich wahrscheinlich kaum für das Evangelium öffnen. Sie werden sich eher nur mehr verhärten. Es hat einmal jemand gesagt, die Finsternis bekämpft man nicht mit Fußtritten, sondern man zündet eine Kerze an. Die Finsternis bekämpft man nicht mit Fußtritten, sondern man zündet eine Kerze an. Also man muss Licht machen in der Finsternis. Das kann Freundlichkeit sein. Jemand anders hat hierbei mal eine Illustration gemacht und hat Sonne und Wind hergenommen und sagte, Sonne und Wind, die stritten eines Tages miteinander. Die sagten, wer von ihnen wohl der Stärkere wäre, Sonne oder Wind? Der Wind sagte, ich werde dir beweisen, Sonne, dass ich der Stärkere bin. Siehst du dort diesen alten Mann in seinem Mantel? Ich wette, dass ich ihn eher als du dazu bringen kann, seinen Mantel auszuziehen. Also die Sonne verbarg sich hinter einer Wolke und der Wind blies, bis er zu einem Sturm anwuchs. Aber je stärker der Sturm wütete, desto fester wickelte sich der Mann in seinen Mantel. Und schließlich gab der Wind auf. Er ließ nach und dann kam die Sonne hinter den Wolken hervor und breitete ihre freundlichen Strahlen aus über diesen Mann, so dass der alte Mann davon erwärmt wurde. Und es dauerte nicht lange, da wischte sich der Mann die Stirn und zog seinen Mantel ganz von alleine aus. Da sagte die Sonne zu dem Wind, Milde und Freundlichkeit sind stärker als Wut und Gewalt. Ich finde, das ist eine schöne Illustration. Manches geht dann fast von alleine. Es muss eben echt sein. Die Freundlichkeit muss echt sein und sie muss tiefer gehen als nur bis zur nächsten Stimmungslage. Sie muss selbstlos sein, wie die Freundlichkeit unseres Herrn und Retters bis hin zum Kreuz. Ich hatte noch etwas gelesen, was Charles Haddon Spurgeon weitergegeben hatte, was sich innerhalb einer Gemeinde abgespielt hatte, zwischen einem Pastor und einem Diakon. Das möchte ich kurz noch weitergeben. Charles Haddon Spurgeon sagte, kürzlich hörte ich von einem weisen alten Walliser Prediger, der ein sanftes, edles Wesen hatte, dem aber ein Diakon viel zu schaffen machte. Denn wenn ein Diakon unfreundlich ist, kann er seinem Prediger das Leben recht schwer machen. Dieser Diakon war so verkehrt, dass er das wirklich tat. Endlich wurde er krank, nachdem er einmal wieder gegen seinen Prediger Dinge gesagt hatte, die bitterer waren als seine gewöhnliche Galle und Wermut. Der geduldige Prediger ging bald hin zu dem Diakon, ihn zu besuchen, und auf dem Wege kaufte er einige der besten Apfelsinen und nahm sie mit zu diesem Bruder Jonas. Bruder Jonas, sagte er, es tut mir leid, dass Sie krank sind. Ich bin gekommen, Sie zu besuchen. Und da habe ich Ihnen einige Apfelsinen mitgebracht. Bruder Jonas war über diese freundliche Tat sehr erstaunt und hatte nicht viel zu sagen. Der Prediger sprach sanft weiter und sagte, ich denke, es würde Sie erfrischen, wenn Sie eine von diesen Apfelsinen essen würden. Ich will sie Ihnen fertig machen. Und er tat es. Während er inzwischen freundlich zu ihm sprach, dann teilte er die Frucht der Apfelsine auseinander und reichte sie dem Kranken dar. Der übel gelaunte Mann, Bruder Jonas, aß und fing an, ein wenig zu schnalzen. Die Unterhaltung wurde langsam herzlich und das Gebet kam auch von Herzen. Bruder Jonas wurde in mehr als in einem Sinn besser. Ein Nachbar, der Bruder Jonas in seiner üblen Laune kannte, konnte kaum glauben, dass der Prediger so gegen jemanden gehandelt haben könne, der ihm beständig entgegen war und ihn so schrecklich verleumdete. Und so fragte er den Prediger, sind Sie wirklich zu dem grausamen alten Jonas gegangen? Gewiss, sagte der Prediger, ich war ja dazu verpflichtet. Und haben Sie ihm tatsächlich Apfelsinen mitgenommen? Nun ja, ich nahm ihm einige mit. Das tat ich gerne. Und Sie haben sich gar zu ihm ins Bett gesetzt und haben ihm die Apfelsinen fertig gemacht und gegeben. Nun ja, das habe ich auch getan. Und es freute mich, dass sie ihm so gut schmeckten, denn ich hatte gehört, dass ein Mensch, wenn er so leidet, dass ihn dann eine Apfelsine erfrischen soll. Und da tut man gut, solchen Menschen eine zu geben. Was ist nun hierbei die Lektion? Die Lektion lautet, wenn du einen Bruder von seiner Unfreundlichkeit heilen willst, so sei selbst freundlich gegen ihn. Betrachte unfreundliche und herausfordernde Worte als Krankheitssymptome und lerne, dass gegen solche nicht eine Dosis Bitterkeit, sondern eine Apfelsine die beste Arznei ist. Langsam möchte ich zum Schluss kommen. Wir haben uns ja jetzt ein ganzes Stück weit mit dem Thema wahre Freundlichkeit auseinandergesetzt. Als erstes hatten wir uns die Freundlichkeit Gottes angesehen. Als zweites hatten wir uns mit der Freundlichkeit und deren Auswirkungen befasst. Und als drittes hatten wir uns mit unserer Freundlichkeit als Kinder Gottes auseinandergesetzt. Wir können die wahre Freundlichkeit nur leben, wenn wir in der Verbindung mit unserem Herrn und Heiland bleiben. Wir werden auch nie vollkommen sein. Wir werden manches Mal versagen, aber das sollte nicht die Regel sein. Wir sollten eine transparente Freundlichkeit an den Tag legen, in der Kraft unseres Herrn. Möge unser Herr dir und mir diese Freundlichkeit mehr und mehr schenken, dass sie auch in unserem Umfeld erkennbar werden darf, dass sie in unserer Gemeinde erkennbar werden darf und dass unser Herr in allem verherrlicht wird. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass du wirklich freundlich bist. Wir danken dir, dass du uns mit all deiner Freundlichkeit entgegengekommen bist. Es ist so klar, es ist so rein, es ist so wunderbar, diese echte und wahre Freundlichkeit zu sehen in dir und in deinem Sohn, in dir, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du eine ganz echte und transparente Freundlichkeit hattest. Keine vorgetäuschte, keine vorgeheuchelte, sondern du bist in Echtheit und Wahrheit gewandelt, in stetiger Beziehung zu dem Vater im Himmel. Ja, und wir möchten dir danken, Herr, für deinen Wandel hier auf Erden. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, für deine Freundlichkeit in Jesus Christus und dass du uns mit deiner großen Menschenliebe begegnet bist und dass du noch vielen Menschen begegnen willst in deiner großen Freundlichkeit und Retterliebe. Und da möchten wir beten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchst und dass wir wahre Repräsentanten auch von dir sein können inmitten dieser Zeit und Welt und dass wir uns nicht zu dem Bösen hinziehen lassen, dass wir uns nicht vom Fleisch verleiten lassen, böse und bitter handeln, wie die Ungläubigen es gerne tun. Behüte und bewahre uns vor dem Bösen. Reinige und heilige uns, Herr, und schenke es, dass wir in deiner Freundlichkeit einhergehen können und du, Herr, uns große Freude darin gibst. Wir danken dir und preisen dich für jeden Schritt der Veränderung. Amen.